Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ein frohes und gesegnetes Osterfest. Denn heute ist Ostersonntag und ganz gleich, ob das für euch jetzt ein besonderer Feiertag ist oder ob ihr einfach die freien Tage genießen könnt, wir haben alle Grund zum Feiern. Denn trotz der vielen schlechten Nachrichten, die uns tagtäglich umgeben, Ostern sagt uns, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Was gehört zu einem Osterfest bei uns dazu? Natürlich, die Ostereier dürfen nicht fehlen. Die werden von den Kindern im Haus oder im Garten gesucht. Überhaupt freuen sich Kinder an diesem Tag auf so manche Sachen, die in ihrem Nest landen.
Meine Freundin Emilia, die hat gesagt, man muss einen Osterbrief machen, was man sich von Osterhasen wünscht.
Man kann sich gar nichts von Osterhasen wünschen.
Man kann sich zum Ostern wünschen vielleicht irgendwie Spielsachen.
Tja, es hat schon so den Eindruck, Ostern wird immer mehr zu einem Geschenkefest. Marion Wanner ist Ehe-, Familien- und Lebensberaterin im Bistum Augsburg und sie hält das für keine so gute Entwicklung.
Ich meine, dass als Geschenkefeste uns Weihnachten und die Geburtstage reichen. Ich glaube auch, Geschenke lenken vom eigentlichen Sinn ab, vom eigentlichen Sinn des Festes. Aber nicht zuletzt stelle ich auch aus der eigenen Beobachtung fest, es kann zur Zusatzbelastung für Eltern und teilweise sogar für die Kinder werden.
Wanner meint auch, Kinder stehen an Ostern gar nicht so auf große Geschenke. Ihnen sind Rituale viel wichtiger.
Im Kindergarten geht es los, dass man Osternester bastelt. Und ich glaube, das ist etwas, woran Kinder auch gerne festhalten an solchen Ritualen. Ostereier suchen, vielleicht ein Nest im Garten oder im Park bauen. Kinder brauchen die Feste auch, um Struktur im Jahreskreis zu kriegen, ja. Sie geben Lichtblicke, da wird gefeiert, das ist einfach besonders. Nicht zuletzt, glaube ich, ist Ostern wichtig, weil da Ferien sind. Und ich glaube, es geht viel auch darum, dass Ostern auch Familienzeit bedeuten kann.
Also genießt diese Zeit heute miteinander und freut euch an der leckeren Schokolade. Ohne sie kann man sich Ostern gar nicht vorstellen. Ohne Hasen, ohne Eier, schon seit Wochen werden wir darauf eingestimmt durch die Werbung von Supermärkten oder im Fernsehen. Ist ja auch alles in Ordnung, fragt sich nur, was haben Hasen und Eier eigentlich mit Ostern zu tun? Irgendwie weiß das fast keiner mehr, wo die eigentlich herkommen, denn eigentlich geht es doch um die Auferstehung Jesu, oder? Meine Kollegin Sabine Just hat sich bei Expertinnen umgehört, bei einer Volkskundlerin und zwei Kindern.
Dann haben die gemacht, dass Jesus eine Dornkrone ganz fest auf den Kopf bekommen hat. Und dann müsste er ein schweres Kreuz hintragen. Und dann wurde er mit den Händen hier voll in die Adern an das Kreuz mit Nägeln gemacht und auch an den Füßen. Und der wurde ja dann eingesperrt mit so einem riesigen Stein vor der Höhle. Und dann war er dann so gesagt als Engel wieder da.
Elise weiß genau, warum wir Ostern feiern. Das hat sie im Kommunionunterricht gelernt. Sie mag Ostern in ihrer Familie total gerne, genau wie ihr Freund Even.
In der Nacht kommt der Osterhase immer und dann sehen wir halt die Geschenke und finden es halt auch toll.
Dann gehen wir zu Oma und der Osterhase kommt dann auch zu ihr. Bei uns ist er auch und er bringt immer ganz tolle Sachen.
Aber wie passen der Hase und Jesus zusammen? Die Volkskundlerin Katrin Bauer hat da mal nachgeforscht.
1625 so um den Dreh gab es das erste Mal, dass der Hase plötzlich im österlichen Geschehen aufgetaucht ist. Da gab es eine Abbildung, wo drei Hasen miteinander verwoben waren, die Ohren sozusagen aneinander gestoßen hat. Man hat das immer interpretiert als die Dreifaltigkeit, die so stark zusammen war.
Seit dem 19. Jahrhundert gehört der Hase fest zu Ostern dazu. Ganz einfach auch, weil die Kinder ihn gut finden. Und mit ihm die Ostereier. Die gibt es schon seit Jahrhunderten, aus einem einfachen, praktischen Grund.
Da muss man eigentlich ein bisschen weg von Ostern gehen und ein bisschen zurückblicken in die Fastenzeit. In dieser Fastenzeit war es bis ins Mittelalter so, dass man keine tierischen Produkte essen durfte. Und man durfte natürlich auch keine Eier essen. Die Hühner legen trotzdem Eier, deswegen hatte man eben am Ende dieser 40-tägigen Fastenzeit natürlich einfach eine riesige Menge an Eiern.
Die Eier sind wiederum der Grund, warum es in vielen Familien Tradition ist, sich zu beschenken oder zumindest die Kinder im Garten nach Osternestern suchen zu lassen, die der Osterhase versteckt hat. Das war früher quasi andersrum. Da war es nämlich so,
dass die Paten der Kinder auch immer beschenkt wurden mit Ostereiern, dass die Kinder rumgegangen sind.
Denn wir erinnern uns, es waren ja ohne Ende Eier übrig. Die Eier, die die Kinder bei den Paten nicht loswerden konnten, wurden dann möglichst schnell verwertet. Ein Grund, warum es zu Ostern so viele Süßspeisen und Gebäck gibt, wie zum Beispiel Osterlämmer. Hat also alles seinen Sinn mit dem Hasen und den Eiern.
Da wissen wir also nun Bescheid. Radio hören macht halt schlau. Das wussten schon die Shakespeare Sisters. Hello, turn your radio on. Ostersonntag. Und da blicken wir noch mal kurz auf die Anfänge dieses Festes zurück, vor über 2000 Jahren. Jesus ist am Kreuz gestorben und lag 3 Tage lang im Grab. Am frühen Ostermorgen sind dann ein paar Frauen, die zum Freundeskreis Jesu gehört haben, an sein Felsengrab gekommen. Sie wollten den Leichnam salben. Das war damals nichts Ungewöhnliches, weiß Sabine Bieberstein von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Das war nicht nur im Judentum, sondern in vielen Kulturen die Aufgabe von Frauen, sich um Tote zu kümmern, ihnen so den letzten Liebesdienst auch zu erweisen, sie für das Begräbnis herzurichten. Und genau diesen Dienst wollen sie an diesem Morgen übernehmen, sozusagen das Letzte, was sie noch tun können für ihren toten Freund.
Das ist dann eine sehr bedeutende Rolle, die die Frauen da einnehmen, denn sie sind die Ersten, die von der Auferstehung erfahren.
Das finde ich schon spektakulär, dass die Zentralbotschaft des Christentums, dass dieser Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern von Gott auferweckt wurde, in den Evangelien erzählt wird anhand einer Geschichte, wie eine Frauengruppe zum Grab kommt und dort entdecken kann, dass dieses Grab leer ist und von einem Gottesboten die Erläuterung bekommt, was das zu bedeuten hat, nämlich dass Jesus auferweckt wurde und einen Auftrag bekommt.
Und dieser Auftrag lautet: Geht zu den Jüngern und erzählt ihnen, Jesus lebt. Dass es Frauen sind, die diesen Auftrag erhalten haben, das ist für die Professorin für Neues Testament bemerkenswert.
Man hätte das sicher nicht später erfunden, wenn es da nicht eine starke Tradition auch gegeben hätte, die starke historische Wurzeln hat. Diese nachfolgenden Frauen, die sind in allen 4 Evangelien eben gerade bei den Ereignissen um die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auffindung des leeren Grabes verankert. Das ist schon eine ganz bedeutende Rolle, die ihnen da in den Evangelien zugeschrieben wird.
Frauen waren die Ersten. Damals. Im Lauf der Geschichte haben dann aber die Männer innerhalb der Kirche das Sagen übernommen. Aber so Sabine Bieberstein, heute beginnt man sich immer mehr auf diese erste Zeit zu besinnen, auch in der katholischen Kirche.
Ja, das lässt sich in vielen Diözesen auch beobachten, dass dann regelrechtes Gender Mainstreaming auch durchgeführt wurde. Und es gibt ja auch den expliziten Aufruf des Papstes, Frauen verstärkt in Leitungsämter auch zu berufen. Und so finde ich es ganz eindrücklich zu sehen, dass in vielen Diözesen Frauen wichtige Leitungsfunktionen auch einnehmen, eben Positionen, die nicht an das Weiheamt gebunden sind. Das ist allerdings sicher noch ausbaufähig.
Soweit Sabine Bieberstein von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit einem kleinen Einblick über die wichtige Rolle von Frauen zur Zeit Jesu. Kirche, Kultur, Soziales, ihr hört den Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenradio im Bistum Eichstätt. Ja, ein Mensch ist von den Toten auferstanden. Das kann man eigentlich nur schwer glauben, aber gerade das ist es, was wir heute an Ostern feiern. Mal von den ganzen Bräuchen mit diesen Ostereiern und Hasen abgesehen, wie kann man denn beschreiben, was mit Ostern und mit Auferstehung gemeint ist? Vielleicht so. Ostern steht für das, was auch wir Menschen immer wieder erleben. Da stürzt was zusammen und da bricht trotzdem etwas Neues an. So interpretiert auch der Abt von Plankstetten, Beda Sonnenberg, das Geschehen um Jesus.
In der Feier von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, feiern wir eigentlich das Fest des Lebenssinnes. Über die Schwierigkeiten, über Leiden und Tod hinweg scheint Leben als die eigentliche Sinndimension auf.
Ein Blick auf die Natur bestätigt das. Jetzt im Frühling, da lebt alles wieder auf. Darum wird das Osterfest auch immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Diesen Aufbruch der Natur, den merken wir alle. Und von daher ist auch Ostern ein Fest für alle, meint der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
Jesus ist auferstanden vom Tode. Er hat das neue Leben Gottes uns gebracht. Er hat uns gezeigt, dass das, was unsere Wirklichkeit auszumachen scheint, dass das bei weitem nicht alles ist. Dass Gott viel mehr zu bieten hat. Neues Leben in Fülle. Eine Perspektive, die weit über unser Leid, über unseren Schmerz, ja selbst über unseren Tod hinausreicht in die Zukunft Gottes. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein gesegnetes und gnadenreiches Osterfest, ein Fest der Hoffnung, ein Fest mit einem Blick in die Zukunft, die uns Gott bereiten will.
Ein Ostergruß zum Ende der ersten Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1. Gleich gibt's Neues aus aller Welt und dann geht's hier weiter mit der Ostersendung am Sonntagmorgen. Endlich, so könnte man sagen, endlich hat es wieder geöffnet, das Eichstätter Domschatz- und Diözesanmuseum. Der Dom ist noch geschlossen, wegen Renovierungsarbeiten, aber für das Museum nebenan hat seit gestern die neue Saison wieder begonnen. Leiterin Dr. Claudia Grund ist richtig happy.
Die Freude ist groß. Die Winterszeit ist vorbei. Die Saison beginnt und auch mit einem Knüller, kann man richtig gehend sagen. Denn nicht nur Karl Josef Schattner wäre in dem Jahr 100 Jahre alt geworden, sondern wir dürfen auch ganz tolle Fotografien des sehr bekannten Fotografen Klaus Kienold zu seinem Werk präsentieren.
100 Jahre Schattner heißt die Sonderausstellung. Karl Josef Schattner war ein Architekt, aber nicht nur irgendeiner.
Gut, Eichstätt könnte auch mit seiner Barockarchitektur schon punkten, aber Schattner ist es gelungen, Eichstätt eben architektonisch in die Moderne zu führen. Und ich denke, ein guter Teil der Besucher Eichstätts kommt auch, um die moderne Architektur zu besichtigen. Man kann eigentlich sagen, Schattner hat die Stadt weit überregional, man möchte sogar sagen international bekannt gemacht.
Von 1957 bis 1992 war er Diözesan- und Universitätsbaumeister. Schattner hat in Eichstätt über 2 Dutzend Projekte ausgeführt, darunter Kirchen und Kapellen, Institutsgebäude und Bibliotheken. Im Museum sind nun einige seiner wichtigsten Werke in großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien zu sehen. Sie stammen von Klaus Kienold, mit dem Schattner befreundet war.
Und Kienold hat Fotografien gemacht, die ganz fokussiert Details herausholen und die regen zum Schauen an. Wer Schattner kennt, kennt eigentlich diese Fotografien, weil sie über die Jahre hinweg immer wieder publiziert worden und so wie die Architektur Schattners selbst Ikone geworden ist, sind auch die Fotografien Ikonen der Architektur Schattners.
Die langjährige Assistentin von Klaus Kienold und Leiterin der Kienold-Stiftung Dagmar Zacher hat die Fotos ausgesucht. Dass sie nun im Diözesanmuseum, einem Schattnerbau, ausgestellt werden, ist für sie ein Glücksfall.
Alle diese Bilder haben mich die letzten 20 oder 30 Jahre begleitet. Ich hatte die Bilder immer wieder in der Hand. Ich habe sie selbst vergrößert, früher in der Dunkelkammer, später dann eingescannt, die Negative. Die haben immer noch ihre ursprüngliche Qualität behalten. Ich war überwältigt, wie die jetzt hier wirken an diesen Wänden, so Schattner in Schattner irgendwie. Ich habe mich einfach nur gefreut, also das zu sehen, wie schön und wie ruhig oder beruhigend die Bilder auch diesen doch recht expressiven Raum steigern noch vielleicht.
Einer, der Schattner noch persönlich gut kannte, ist der Architekturpublizist Wolfgang Jean Stock. Bei der Ausstellungseröffnung hob er seine Stellung hervor.
Ja, die herausragende Leistung ist vor allem, dass er in dieser relativ kleinen Stadt beispielhaft vorgeführt hat, wie produktiv, wie herausragend das neue Bauen in der alten Umgebung sein kann. Das wird auch sein wesentlicher Beitrag zur Weltarchitektur des 20. Jahrhunderts bleiben.
Schattner 100, die Kunst der Fuge, so der Titel der Ausstellung, die noch bis zum 31. Oktober im Diözesanmuseum zu sehen ist. Ihr findet sie in Eichstätt am Residenzplatz 7. Geöffnet hat sie immer von 10.30 Uhr bis 17 Uhr, von Mittwoch bis Sonntag und natürlich auch an den Feiertagen, so wie heute. An Ostern geht es ja immer um einen Neubeginn. Für manche Menschen ist die Veränderung und das Einlassen auf eine völlig neue Situation sogar lebensnotwendig. Zum Beispiel für die, die ein neues Organ brauchen. Denn das Leben hängt dann an einem seidenen Faden. Die einzige Chance ist der Neubeginn mit einem Spenderorgan. In den vergangenen Jahren ist aber die Zahl dieser Spenderorgane zurückgegangen. Doch warum entscheiden sich immer weniger Menschen, ihre Organe nach ihrem Tod zu spenden? Sie könnten einem anderen Menschen schließlich ein neues Leben schenken. Sabine Just berichtet.
Auseinandersetzen muss man von jedem erwarten. Zustimmen muss man sicher nicht von jedem erwarten. Wobei man auch da sicher die Meinung vertreten kann, dass eine gewisse gesamtgesellschaftliche Verpflichtung vorherrscht. Aber das ist sicher ein sehr, sehr kritisches Thema, wo jeder selber entscheiden muss für sich.
Organspende ist ein Thema, das jeden angeht, findet Oberarzt Roman Pfister. Der Kardiologe ist an der Uniklinik Köln verantwortlich für die Transplantation von Herzen. Für viele Herzkranke ist das die letzte Hoffnung, die noch einige Jahre Leben schenken kann.
Die mittlere Lebenserwartung im Moment liegt irgendwo bei 13 Jahren im Durchschnitt. Letztendlich ersetzen wir ja nur das Herz.
Ein neues Herz kann für die Patienten ein neues Leben sein, sagt er. Auch wenn es Fälle gibt, die nicht erfolgreich verlaufen. Rund 10-15% der Patienten sterben im ersten Jahr nach der Transplantation. Schuld daran sind vor allem Infektionen. Denn damit der Körper das neue Organ nicht abstößt, muss die körpereigene Abwehr mit Medikamenten schachmatt gesetzt werden. Wenn ein Patient nach einer Transplantation stirbt, nimmt das alle mit.
Weil die Patienten eben zum Teil Monate auf der Intensivstation warten müssen, aufgrund eben des reduzierten Angebotes. Das ist ja fast wie ein Familienangehöriger am Ende, wenn sie den ein Jahr oder sagen wir es mal so 6-7 Monate fast jeden Tag visitieren und sehen. Das ist natürlich eine enorme Belastung für Ärzte und Pflege, die die Patienten da betreuen.
Hierzulande gehen die Organspenden im Allgemeinen immer weiter zurück. Woran liegt's? Vor allem am Skandal um die Vergabe von Organen in den letzten Jahren, beobachtet Andreas Lobhüdepohl. Der katholische Theologe ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und beschäftigt sich viel mit dem Thema. Er glaubt, dass viele Angst haben,
viel zu früh für tot erklärt zu werden, damit dann eben Transplantate auch noch generiert werden können durch das vorzeitig festgestellte Ableben. Ich glaube, diese Sorge kann man objektiv durchaus nehmen. Das sind komplizierte Feststellungsverfahren.
Zwei voneinander unabhängige Fachärzte müssen den Hirntod in einem zeitlichen Abstand feststellen. Dass für den Laien diese Vorgänge nicht unbedingt nachvollziehbar und verständlich sind, das ist klar, sagt Andreas Lobhüdepohl. Trotzdem sollte sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist auch die Empfehlung der Kirche, sagt er.
Selbst wenn ich die Notsituation des anderen nicht verursacht habe, also nicht, wie man das im Englischen sagt, accountable dafür bin, so bin ich aber responsible, also ich bin verantwortlich, da zu überlegen, wie kann ich einem anderen Menschen in einer solchen schwerwiegenden Situation auch helfen. Das ist eindeutig ein Gebot der Nächstenliebe. Man kann auch anders entscheiden, aber sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, das scheint mir für einen Menschen insgesamt und insbesondere natürlich auch für Christinnen und Christen unverzichtbar zu sein.
Wir feiern Ostern überall auf der Welt. Doch Ostern an dem Ort zu feiern, wo sich alles vor über 2000 Jahren zugetragen hat, das dürfte schon eine tolle Erfahrung sein. An den Stellen vorbeizukommen, wo Jesus an Palmsonntag auf einem Esel ritt, wo er an Karfreitag am Kreuz gestorben ist oder wo man sein Grab vermutet, aus dem er auferstanden ist. Darum kommen auch Jahr für Jahr Tausende von Christen zu dieser Zeit ins Heilige Land. Normalerweise. Doch in diesem Jahr sieht das, ihr wisst es selbst, ganz anders aus. Kaum ausländische Pilgerinnen und Pilger, auch nicht aus den christlichen Pfarreien in der Umgebung. So beschreibt es der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel. Er ist Abt, also Chef, der Domitioabtei in Jerusalem. Ostern ist in diesem Jahr anders, trauriger als sonst.
Aber dennoch so wichtig ist eben als ein Hoffnungszeichen. Jerusalem ist eben nicht nur eine jüdische, nicht nur eine muslimische, sondern eben auch eine christliche Stadt. Und Jerusalem macht es gerade aus, dieser Zauber der drei Religionen, dass diese Stadt gleich drei Religionen heilig ist.
Doch durch die fehlenden Pilger und Touristen fehlen natürlich auch Einnahmen. Die werden dringend gebraucht. Denn für die Pilgereinrichtungen braucht es natürlich Mitarbeiter, Reinigungskräfte oder Wächter.
Wenn ich die entlasse, mache ich die zu Bettlern und ihre Familien mit. Und ich möchte morgens in den Spiegel schauen können. Aber es ist für uns natürlich finanziell eine sehr schwierige Situation, weil unsere Ausgaben sind gleich, unsere Einnahmen sind weggebrochen.
Das gilt für die Domitio-Abtei, aber eben auch für die vielen anderen christlichen Einrichtungen, die in Israel und Palästina tätig sind. Die deutsche Domitio-Abtei in Jerusalem hat eine eigene Osterkerzenaktion, sagt Abt Nikodemus Schnabel.
Das Geld verwenden wir für unseren Sozialfonds. Das heißt, damit wir niemanden unserer Mitarbeiter entlassen müssen und einfach auch helfen können für die Menschen, die in Not sind, werden wir eine kleine Osterkerze entzünden in Tabqa oder Jerusalem. Und so kann man mit uns sozusagen über die Distanz hinweg Ostern feiern.
Miteinander verbunden sein. Auch das ist ein schönes Zeichen für dieses Osterfest. Und eines kommt für ihn und seine Gemeinschaft nie in Frage: das Land verlassen.
Wir werden da sein, die Kirche ist auf, wie sie immer auf war seit dem 7. Oktober. Kein Tag war unsere Kirche zu, kein Tag war unsere Cafeteria zu. Wir sind da, genauso auch in Tabqa. Das ist ein wichtiges Zeichen. Wir sind eben keine Schönwetterchristen, die nur unsere Kirche aufhalten, wenn es Frieden ist und die Pilgermassen kommen, sondern auch gerade jetzt sind wir mit unseren Glaubensgeschwistern und signalisieren ihnen auch, wir sind mit euch, wir sind da.
Sagt Nikodemus Schnabel, Abt der Domitio-Abtei in Jerusalem. Trotz der schwierigen Lage im Heiligen Land bleibt er voller Zuversicht. Von Ostern erzählen, das ist heute natürlich ein guter Brauch. Kinder können das besonders gut und natürlich auch die Pfarrer. Die müssen ja. Aber sonst hält man sich eher zurück. Dabei ist das ja eine aufregende Nachricht. Wie das wohl heute klingen würde? Eine, die immer wieder gute und traurige Nachrichten unters Volk bringen muss, ist die Nachrichtenfrau vom ZDF, Gundula Gause. Wie sie das macht und was ihr zu Ostern eingefallen ist, darüber hat sie mit Michael Kinnen gesprochen.
Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause.
So klingt es jeden Abend, wenn Gundula Gause die Nachrichten im Heute-Journal moderiert. Dass nur schlechte Nachrichten echte Nachrichten sind, das spürt sie im täglichen Geschäft. Wenn aber Kinder Opfer von Gewaltverbrechen werden und sie darüber zu berichten hat, dann lässt das auch die professionelle Nachrichtenfrau nicht kalt.
Natürlich. Die Meldungen, die mir am nahesten gehen, das sind die von Kindesmissbrauch, von Kindestötung, von verschwundenen Kindern. Eine solche Verrohung und eine solche unvorstellbare Brutalität ist für mich nicht zu verstehen.
Und auch in solchen Situationen hilft ihr dann der Glaube, dass Gott trotz allem Leid in der Welt immer wieder sichtbar wird.
Gott ist in der kleinen Blume, in den frischen Krokussen, die jetzt aus den Wiesen sprießen, bis hin zu unseren Gedanken, zu unserer Wertorientierung, zu einem tiefen Inneren. Und da wird jeder seine eigene Antwort finden. Und ich finde, mit Gott und mit der Bibel und mit dem Glauben hat man eine Chance dazu.
Nicht nur jetzt, zu Ostern, macht sich Gundula Gause auch Gedanken über Leben und Sterben. Über Tod und Auferstehung.
Ich war ein einziges Mal bei einem Tod dabei, als meine Großmutter starb, und habe ihr nur gesagt, du gehst voran, wir kommen nach. Und ich habe mit ihr das Vaterunser gebetet.
Für sie als Christin ist da die Auferstehungshoffnung. Doch wie stellt sie sich das konkret vor, das mit dem Leben nach dem Tod?
Ja, es ist etwas Spirituelles, etwas Ideelles, etwas, was wir mit Händen nicht greifen könnten. Ich stelle es mir so vor, man ist bei Gott.
Und da war doch mal was, damals in Jerusalem zur Zeit Jesu. Die Nachricht schlechthin, Jesus ist von den Toten auferstanden. Wäre sich eine Eilmeldung geworden, hätte man damals die technischen Möglichkeiten gehabt. Wie würde die Nachrichtenfrau Gundula Gause diese Topmeldung heute unters Volk bringen?
Eine Geschichte dieser Dimension müsste mindestens einen Korrespondentenbeitrag von 3 Minuten decken. Nein, also in 25 Sekunden die Geschichte von Tod und Auferstehung, von Kreuzigung, das ist nicht möglich, nein.
Ostern kennt viele Traditionen. Ich weiß noch, wie ich damals als Kind immer wieder auf Ostereiersuche gegangen bin. Und das ist bei euch heute auch so der Fall oder schon der Fall gewesen. Weltweit gibt es verschiedene Bräuche rund ums Osterfest. Julia Grimm hat sich mal angeschaut, wie in Polen, Frankreich oder auch in Spanien Ostern gefeiert wird.
Die Ostertage sind im vollen Gange, die Eier werden gesucht und die ersten Schokohasen haben mindestens ihre Löffelohren verloren. Schokolade und Ostereiersuche gehören hier in Deutschland zu Ostern dazu. Aber auch in anderen Ländern gibt es verschiedene Traditionen. Zum Beispiel in Polen. Da machen sich die Menschen an Ostermontag nass. Halt! Schmingus Dingus heißt das Ganze. Gerade Frauen werden mit ganzen Eimern übergossen. Woher das kommt, weiß man nicht genau. Vielleicht steht die Taufe dahinter, denn immerhin wird es auch an Schmingus Dingus richtig nass. In Frankreich bringt nicht der Hase die Ostereier, sondern die Glocken. Die stehen wie hierzulande ab Gründonnerstag still, weil sie nach der Erzählung nach den Papst besuchen und dann am Sonntag zurückkommen mit Leckereien im Gepäck. In Spanien wird es mystisch. Die Prozessionen der Semana Santa, zu Deutsch Heilige Woche, ziehen sich bis Ostersonntag. Es wird ein bisschen unheimlich, wenn in vielen Orten vermummte Gestalten in Paraden laufen. In Sevilla werden seit 1521 richtig schwere Heiligenstatuen durch die Gegend getragen. Ganz schön beeindruckende Bauten sind dort zu sehen. So wird Ostern vielerorts gefeiert. Immerhin ist das das höchste christliche Fest.
Leicht haben es Menschen mit ihrer jüdischen Überzeugung derzeit nicht in Deutschland. Immer wieder kommt es in jüngster Zeit zu Anfeindungen. Der Antisemitismus macht sich breit. Für ein fröhliches Judentum wirbt aber trotzdem Terry Schwarzberg. Der gebürtige Amerikaner lebt in München und er hat vor einiger Zeit das Kippa-Experiment gestartet. Er trägt ganz offen seine Kippa und hat inzwischen an die 100 verschiedene davon. Und er sagt heute, er fühlt sich als Jude mit seinem Glauben sicher. Brigitte Strauß stellt ihn vor.
In Zeiten, in denen einige Juden sich nicht trauen, sich öffentlich zu ihrer Religion zu bekennen, hat Terry Schwarzberg das Kippa-Experiment gestartet. Seit fast 12 Jahren trägt er die traditionelle Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit. Und er sagt, ich fühle mich hier sicher.
Es ist viel Schönes passiert und viel wunderbare Begegnungen, bisschen Anerkennung. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Desinteresse. Also ich gehe mit Kippa ganz normal heute wieder durch die Innenstadt in München und das scheint sehr wenig Menschen zu interessieren.
Rund 100 Kippot hat er daheim in vielen Farben und mit zum Teil sehr ungewöhnlichen Motiven. Mal sind Fahrräder drauf, mal das Emblem vom FC Bayern München, mal Münchner Stadtmotive und natürlich auch ganz klassische Kippot mit Davidstern. Die trägt er je nach Lust und Laune.
Es hat ja fast ein Jahr gebraucht, bis ich bereit war, diese schicksalhafte Schritte auf mich zu nehmen. Aber ich habe es dann gemacht und mit besten Ergebnissen. Und hoffentlich dabei in den letzten 11,5 Jahren habe ich auch ein paar andere Leute inspiriert oder dazu gebracht, weniger Angst zu haben oder vielleicht gar keine Angst.
Denn Terry liebt seinen Glauben und möchte ihn genießen.
Ich finde, in unserer Synagoge, bei unserem Gottesdienst mit unserem wunderbaren Rabbiner und wunderbaren Kantor zu sein, ich finde es einfach ein Genuss. Die Musik ist wunderbar, das Feeling ist wunderbar, die Riten sind wunderbar. Ich erlebe Judentum als ein sehr bewegendes und vor allem eine sehr fröhliche Religion.
Und die möchte er möglichst vielen Menschen näher bringen. Sowohl Juden, die bisher nicht in die Synagoge gegangen sind, weil sie nicht religiös erzogen wurden, als auch allen Andersgläubigen.
Und deswegen zum Beispiel, ich habe 4 Schabbate für alle veranstaltet letzten Jahres, unter anderem am 22. Juli, kamen 250 Menschen auf die Straße, ohne Polizeischutz, 250 Menschen mit unserer Rabbine und unser Kantor von Beit Shalom München und haben friedlich und fröhlich gefeiert. Und so soll es immer sein.
Die antisemitischen Straftaten sieht auch er mit Sorge, ebenso wie die gegen Afrikaner oder Muslime. Aber er vertraut auf den deutschen Staat.
Wir haben ein wunderbares Justizministerium in Bayern. Die sind wirklich konsequent und wunderbar dabei. Konnte nicht besser sein. Und das muss so sein. Und als Jude finde ich es beruhigend und schön, dass mittlerweile, wenn was passiert, dass alle Menschen sofort dahin kommen, berichten, benachrichtigen, dass es geahndet wird.
Deshalb freuen ihn die großen Demonstrationen der letzten Wochen, denn sie zeigen, die meisten Deutschen möchten eine Demokratie schützen, in der Minderheiten ohne Angst leben können.
Das neue Radio Inn. Radio Inn. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
Ein Mensch, der etwas bewegt, das ist auch Silke Decker. Sie stammt aus Nackenheim bei Mainz. Und sie schreibt sogenannte Mutmachbriefe an völlig unbekannte Menschen. Diese Briefe verteilt sie in ganz Deutschland. Sozusagen Briefe schreiben unterwegs.
Immer wenn ich aus dem Haus gehe, sei es zum Einkaufen, auf die Arbeit, am Wochenende Radtouren oder Geocachen, habe ich immer Briefe dabei. Also es gibt eigentlich kaum Tage, an denen nicht mindestens 4, 5, 6 Briefe in meiner Handtasche mit dabei sind. Auch im Urlaub, also egal wo wir hinfahren, in Deutschland kommen Briefe mit.
Mit ihren Briefen will die 43-Jährige anderen Zuversicht geben. Mut machen.
Briefe, die das Thema haben, dass man Selbstvertrauen aufbauen soll, dass man an sich selbst glauben soll. Dann gibt es Briefe, da haben wir Songtexte interpretiert. Dann gibt es Kurzgeschichten, die wir irgendwo mal gelesen haben. Also es ist komplett breites Spektrum eigentlich an ganz vielen verschiedenen Versionen und verschiedenen Texten.
Wir? Damit meint Silke ihre Brieffreundin Julia. Sie hatte die Idee zu diesen Mutmachbriefen und Silke fand das so klasse, dass auch sie anfing, Briefe zu schreiben.
Ich schreibe sehr gerne Briefe und eine meiner Brieffreundinnen aus NRW, die hatte mir davon in einem ihrer Briefe erzählt und meinte, sie verliert Briefe. Und fand die Idee so super, ich war da so begeistert davon, dass ich gesagt habe, hey, ich mache da mit. Und wir machen das jetzt seit Sommer 2020.
Seitdem hat sie schon an die 1000 Briefe verteilt. Anderen Mut zu machen, das liegt ihr am Herzen, denn ihre Kindheit und Jugend waren nicht leicht.
Ich wurde in der Schule ab der 5., 6. Klasse gemobbt, aufs Übelste, hatte keine Freunde in der Schule, hat auch keiner zu mir gehalten. Ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Es wurde dann eigentlich erst besser, als ich meinen Mann kennengelernt habe mit 22. Er war derjenige, der zum ersten Mal in meinem Leben dann gesagt hat, du bist jemand und du hast deine Stärken. Du musst einfach nur mal lernen, an dich selbst zu glauben und dir selbst zu vertrauen und lernen, Nein zu sagen.
So gestärkt hat Silke ihr Leben neu gestartet und möchte mit ihrem Hobby anderen Mut machen. Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und so eine Stütze brauchen, wie Silkes Mann zu dem Zeitpunkt war. Über Instagram macht Silke ihr Hobby sichtbar. Sie zeigt, wo sie die Briefe ablegt und bietet somit auch die Möglichkeit, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Eine Geschichte ist ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben.
Ich habe einen Brief im Ärztehaus in Bodenheim verloren und mich hat am Abend eine junge Frau angeschrieben, die nur ein paar Jahre jünger war als ich und stand kurz vor einer OP, Krebs, bösartig. Und sie hatte sehr viel Angst vor der Operation und hat meinen Brief dann gefunden an dem Abend und hat durch den Brief so viel Kraft und so viel Hoffnung sich gezogen. Also das hat mich wirklich sehr emotional berührt.
Bis zu 3 Stunden steckt Silke Decker jede Woche in ihr Hobby. Dabei ist dir vor allem eine Sache wichtig.
Ich mache das einfach nur, um Menschen eine kleine Freude zu machen. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und dafür möchte ich nicht irgendwie besonders hervorgehoben werden oder so. Das war nie meine Intensität.
Mehr zu dem außergewöhnlichen Hobby und wo Silke Decker ihre Briefe verliert, das teilt sie immer auf ihrem Instagram-Kanal mit. For Colorful Life. Was meinen Sie? Wie heißt wohl das schwerste Wort, das einem über die Lippen kommt? Es heißt nicht Popocatépetl, wie der Berg in Mexiko, und auch nicht Chichicastenango, wie der Ort in Guatemala. Nein, das schwerste Wort heißt für viele Danke. Danke sagen, da tun wir uns schon hart. So erging es auch Silvia Böhm aus Nassenfels im Landkreis Eichstätt. Da kam ihr die Idee, wie wäre es denn, Danke zu sagen, mit Hilfe von Karten.
Bei uns bekommt man verschiedene Karten mit verschiedenen Sprüchen. Vieles geht um Dankbarkeit, Menschen Komplimente zu machen, Positives auszudrücken mit festen Sprüchen, aber auch ganz individuell für Firmen, viele aus dem sozialen Bereich, viele, die Dankbarkeit rüberbringen möchten.
Wortvoll heißt der Internetshop, den sie zusammen mit Stefanie Maurer auch aus Nassenfels betreibt. Gemeinsam überlegen sie sich einen bestimmten Spruch, der dann von Hand schön geschrieben wird. Jeder Buchstabe ist einzigartig.
Die Karte ist im DIN A7 Format, also passt auch super in jeden Geldbeutel. Und vorne sehe ich jetzt die Worte, du bist wertvoll. Das Wort wertvoll ist hervorgehoben durch diese handkalligrafierte Schrift. Die Rückseite ist auch umrahmt und hier steht, diese Karte ist für. Und da darf ich danach den Namen eintragen und werde aufgefordert durch das Wörtchen weil den Grund anzugeben, warum schenke ich diese Karte weiter.
Seit über einem Jahr gibt es die Firma und in dieser Zeit haben sich die Karten schnell verbreitet, zum Beispiel in Geschäften in Eichstätt, Neuburg oder Pfaffenhofen. Das Rote Kreuz hat sich so bei seinen Ehrenamtlichen in der Corona-Zeit bedankt und auch Schulen haben Karten angefordert.
Und jetzt hat zum Beispiel der Rektor vom Gradental-Gymnasium in Ingolstadt uns angesprochen und er möchte bitte Karten für sein Kollegium haben. Das war der Text, du bist wertvoll.
Genau, die haben verschiedene Karten genommen, unendlich geschätzt stand zum Beispiel drauf, genau, einfach dankbar. Die haben die fürs Lehrerkollegium genommen und haben sich die dann untereinander geschenkt.
Gefertigt werden die Karten in einer Umweltdruckerei mit Ökofarben, alles klimaneutral. Mit dem Erlös wird auch ein Flüchtlingsprojekt unterstützt. Klar, das große Geld verdienen Silvia Böhm und Stefanie Maurer damit nicht. Es ist vielmehr ein Herzensanliegen. Klingt ja auch schon im Namen der Firma an. Wortvoll.
Das, was auf die Karte draufkommt, ist das, was essentiell wichtig ist an dieser anderen Person. Also man hat nur 3 Zeilen, um zu sagen, was ist einem wichtig. Und da packt man die wertvollsten Worte rein.
Also die Worte können auch Kraft freisetzen in einem selber. Einfach um zu sehen, ja, ich werde gesehen, ich werde wertgeschätzt.
Ja, und wenn auch ihr einem anderen Danke sagen möcht oder Begrüßungskärtchen für Tagungen sucht oder einfach Mut machen möchtet in schweren Zeiten. Fertige Texte oder auch eine individuelle Beratung gibt es im Internet unter wort-voll.com. Ein schöner Gedanke. Danke sagen. Wenn nicht an Ostern, wann dann? Und wir blicken zum Ende der Sendung noch einmal kurz zurück auf 3 Stunden Kirchenradio am Sonntagmorgen. Ostern miteinander feiern, das ist eine schöne Geschichte. Aber Marion Wanner, Ehefamilie- und Lebensberaterin im Bistum Augsburg, merkt, Kinder brauchen gar nicht große Geschenke, ihnen sind Rituale viel wichtiger.
Im Kindergarten geht es los, dass man Osternester bastelt. Und ich glaube, das ist etwas, woran Kinder auch gerne festhalten an solchen Ritualen. Ostereier suchen, vielleicht ein Nest im Garten oder im Park bauen. Kinder brauchen die Feste auch, um Struktur im Jahreskreis zu kriegen. Ja, sie geben Lichtblicke, da wird gefeiert, das ist einfach besonders. Nicht zuletzt, glaube ich, ist Ostern wichtig, weil da Ferien sind. Und ich glaube, es geht viel auch darum, dass Ostern auch Familienzeit bedeuten kann.
In Eichstätt hat endlich wieder das Diözesanmuseum geöffnet. Zu sehen sind in einer Sonderausstellung großformatige Fotos von Bauwerken des Architekten Karl Josef Schattner. Ihm hat die Stadt Eichstätt viel zu verdanken, sagt die Leiterin des Museums, Claudia Grund.
Gut, Eichstätt könnte auch mit seiner Barockarchitektur schon punkten, aber Schattner ist es gelungen, Eichstätt eben architektonisch in die Moderne zu führen. Und ich denke, ein guter Teil der Besucher Eichstätts kommt auch, um die moderne Architektur zu besichtigen. Man kann eigentlich sagen, Schattner hat die Stadt weit überregional, man möchte sogar sagen international bekannt gemacht.
Und dann haben wir in der Sendung heute auch mal zurückgeblickt auf die Zeit Jesu. Denn damals am Grab, da waren Frauen die Ersten, die von der Auferstehung erfahren haben und die den Auftrag bekommen haben, diese gute Nachricht weiterzusagen. Für Sabine Bieberstein, Professorin für Neues Testament in Eichstätt, ist das schon bemerkenswert.
Man hätte das sicher nicht später erfunden, wenn es da nicht eine starke Tradition auch gegeben hätte, die starke historische Wurzeln hat. Diese nachfolgenden Frauen, die sind in allen 4 Evangelien eben gerade bei den Ereignissen um die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auffindung des leeren Grabes verankert. Das ist schon eine ganz bedeutende Rolle, die ihnen da in den Evangelien zugeschrieben wird.
Und das waren ein paar Ausschnitte aus der Sendung heute, die ihr im Internet unter www.radiok1.de noch einmal nachhören könnt. Und das war der Sonntagmorgen am Ostersonntag. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Darf ich noch darauf hinweisen, wir haben morgen wieder eine Sondersendung am Ostermontag. Dann geht es um Wunder, die immer wieder mal geschehen. Vielleicht hören wir uns morgen um 8 Uhr. Ich freue mich jedenfalls auf euch.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt.
Jeden Sonntag von 8 bis 11.
Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2.
Oder online unter radiok1.de.